Mont Coke. Ich war gerade mal auf Strava unterwegs. 2 Tage Ruhe seien dir gegönnt nach dem Marathon. Aber heute muss man wieder in die Gänge kommen. Wer rastet, der rostet. Ja, echt jetzt. Ein kleines Regenerationsradfahren. Und dann geht es dir wahrscheinlich auch wieder besser. Gib mir mal ein Update, was deine Beine machen.
Jo, Kalle. Aloha. Danke für die Erinnerung, dass ich mich noch mal ein bisschen bewegen muss. Hast du vollkommen recht. Ich habe es eigentlich gestern geplant. Ist allerdings arbeits- und familientechnisch nicht dazu gekommen. Hat nicht gepasst. Aber heute, ganz sicher, gehe ich eine Runde ausrollen. Versprochen. Meine Beine werden sich auch drüber freuen, sind nach wie vor knüppelhart und fest und ich komme aber langsam zurück ins Leben.
Aloha Konrad, was geht ab in Berlin?
Aloha Kalle, ich grüße dich herzlich. In Berlin ist tolles Wetter und ich freue mich auf einen interessanten Plausch mit dir, Markus Herbst, dem Triathlon-Profi mit der wohl größten Sehnsucht nach Big Island, den ich persönlich kenne.
Oh ja, und ich habe heute die Ehre, mit dem Marathon-Besieger zu sprechen oder Marathonsieger, ganz nach dem Motto. Müssen wir halt mal nochmal schauen, ne, wie das halt sich eigentlich angefühlt hat.
Es war beides. Ich war ein Sieger und ich war ein B-Sieger. Nein, das war ein ganz tolles Erlebnis, was du da ansprichst. Ich habe auch lange noch dran geknabbert, das zu verdauen. Um nicht zu sagen, bis heute, 5 Tage circa hat es gedauert. Und du hast mich ja forsch gemahnt, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, mal wieder durchbewegen. Und ja, du hast recht, es tat gut. Ich habe mich dann doch mal wieder aufs Radl gesetzt und ein paar Minuten bewegt und jetzt wird's langsam wieder. Ich traue mir sogar zu, mal wieder die Laufschuhe anzuziehen. Mache ich nachher mal.
Uiuiui, aber jetzt gleich wieder einen schnellen Schuh und dann gleich wieder voll in die Tasten hauen oder erstmal wirklich Regenerationsläufchen 5:30?
Nein, das Gute ist, im Gegensatz zu dir kann ich mir erstmal so eine Art Saisonpause gönnen. Also ich mache jetzt erstmal nach frei Schnauze und ohne festen Plan Sport nach Lust und Laune und vor allem, wie es in den Terminkalender passt zwischen Job und Familie. Denn die Sportmacher stehen nach wie vor großen Herausforderungen. Und auch im Privaten tut sich natürlich einiges, ne? Mit schulpflichtigen Kindern ist immer Action im System. Es wird nicht langweilig. Und ja, ich freue mich drauf, einfach so ein bisschen locker zu lassen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich jetzt gerne auch etwas schlechter werde im Sport, was nicht schlimm ist, denn ich kann ja wieder neu aufbauen. Oioioi.
Eieiei, aber es gibt kein schlechter werden, es gibt immer nur besser werden. Das ist jetzt die sogenannte Verbesserungsphase. Also früher nannte man das Saisonpause, heutzutage ist der November und Dezember die Verbesserungsphase.
Genau, vielleicht sollten wir ja mal über das Thema Jahresplanung sprechen. Denn wenn ich jetzt schon Saisonpause sage, dann bedeutet das ja irgendwie, dass die Saison wieder losgehen muss. Das können wir ja gleich mal im Hauptthema machen. Und bevor wir das tun, möchte ich mal in unseren Strava-Club reinschauen mit dir zusammen, denn da hat sich einiges getan. Hast du es live verfolgt? Bist du drin?
Ich bin drin. Jeden Tag gucke ich, wer hier die härtesten Einheiten und alles abreißt. Und ja, da tut sich was, wie du sagst. Also mittlerweile füllt sich der langsam. Also ja, rund um die 80 Mitglieder. Wir hoffen, dass natürlich das in den nächsten Wochen noch mehr werden. Und dann haben wir ja auch immer was zu besprechen hier und können den Sieger der Woche küren.
Absolut. Wir können auch wahrscheinlich so die ein oder andere Einheit dann mal herausheben, die uns besonders ins Auge gefallen ist. Erstmal vielen Dank für die vielen Sportlerinnen und Sportler, die sich da diesem Club stellen. Sehr witzig, vor allem die Mischung ist geil, ne? Wir haben Profis dabei, wir haben ehemalige Sportler dabei. Wir haben auch aktuell total unfitte Menschen dabei, ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und sogar mein Lieblingssportkumpanen von den Kessen Sachsen, der aktuell in Amerika lebt, der Matthias Dunse, ist auch mit drin im Club. Und der hat uns auch noch eine kleine Nachricht zugesandt. Da können wir dann nachher mal nochmal drauf eingehen. Also Vorfreude ist schon da. Was uns aufgefallen ist in unserem Club, sieht man ja in dem Wochenranking. Dadurch, dass wir Triathlon eingestellt haben, wurde Schwimmen, Radfahren und Laufen erfasst. Und die ganzen Zusatzsporteinheiten, wie zum Beispiel letztens deine Rollski-Aktion oder mal ein Krafttraining, wird ja gar nicht mitsummiert. Deswegen haben wir jetzt mal probiert, die Club-Einstellung auf Sonstiges einzustellen. Vielleicht wird dann alles gezählt, aber ich glaube, das gilt erst ab jetzt. Also ich habe in der Liste noch keine Veränderung gesehen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, aber das ist komisch. Weil letzte Woche, also ne, das ist so richtig, also da können sie auch noch was verbessern. Was haben die für eine Definition von Laufen? Wenn wir uns an letzte Woche dran erinnern, diese Woche ist ja Alexander Schilling quasi der Führende mit den meisten Stunden.
Ja.
Aber vor zwei Wochen war das ja mein Trainer Daniel Fleckenstein und der war ja wandern. Und wandern, er zählt dann irgendwie doch unter Laufen. Ja,
er hat es als,
und hat uns da alle nass gemacht.
Er hat es als Laufen bei Strava eingestellt, glaube ich, oder?
Ja, aber genau, aber das, ja, schauen wir und dann gucken wir, was da mal rauskommt. Aber was auch erstaunlich ist, auf Platz 4 diese Woche, oder letzte Woche, eine Frau, der Nachname fällt mir gar nicht ein, Nina aus Halle, sehr sportenthusiastisch und mitten in der Männerriege.
Ja, fährt viel Rad und hat über die Radstunden, ich glaube sogar Platz 2 letzte Woche, wenn meine Liste hier stimmt. Who knows? Auf jeden Fall war der Alex Schilling am fleißigsten, aber mir fällt auch auf, du hast dann noch ein Riesenpotenzial, wenn du dein ganzes Geschwimme mit hochlädst. Weil das fehlt ja aktuell, ne?
Das fehlt aktuell, ja. Aktuell bin ich auch diese Woche schon 4 Tage schwimmfrei jetzt. Ich bin dran, sehr viel organisatorischer Aufwand. Ich hoffe, dass sich demnächst Möglichkeiten auftun. Wenn nicht, wird es mich wahrscheinlich in den Süden verschlagen, weil dort scheint das alles aktuell ein bisschen entspannter zu sein. Und natürlich habe ich da Nachholbedarf. Ich denke, wenn Schwimmen und Rollski mit gezählt wird und Herr Ries die Einstellung da ordentlich bearbeitet, dann bin ich auch wieder konkurrenzfähig im Club.
Ja, da bin ich sehr optimistisch. Glaube ich schon, dass du da bald vorne dabei bist. Du sprichst schon das Richtige an. Wir schauen mal, alle Einheiten mitzuzählen, führt mich zum Hauptthema eigentlich, zur Jahresplanung. Denn bekanntlich, so in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt des Sports, ist ja der Winter dazu da, um mal auch etwas anderes zu tun, als nur Schwimmen, Radfahren, Laufen. Stichwort Alternativtraining oder Krafttraining oder an der Beweglichkeit arbeiten. Wenn wir jetzt die Jahresplanung mal ins Auge fassen, wie baust denn du dein Jahr auf? Ich meine, du hast schon gesagt, dieses Jahr keine Saisonpause, ihr zieht durch, aber es muss ja trotzdem irgendwie so eine Art Jahresplan geben. Kannst du uns da ein bisschen Einblick vergeben?
Also früher war das auch eher klassisch, ne? Nach der alten Methode Grundlage und dann macht man erstmal Kilometer und macht was Schnelles, aber seit 2017, ich dann quasi zu meinem neuen Trainer gewechselt bin, läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Also Grundlagentraining brauchen wir jetzt in dem Sinne oder da eine lange Phase brauchen wir jetzt aktuell nicht, weil wir haben ja eigentlich jetzt 52 Wochen gut trainiert, der Körper ist fit und ja, mental bin ich halt bereit, jetzt weiterhin durchzuziehen. Eigentlich hängt das immer ab von einem Wettkampf, wie man das aufbaut und wie man die Phasen gestaltet, aber da das eher für nächstes Jahr noch nicht absehbar ist, ist das ein bisschen komplizierter dieses Jahr, aber nichtsdestotrotz gibt es Phasen und primär ist es so, dass wir jetzt vor dem Marathon haben wir noch eine Schwellenphase gemacht, weil sich das einfach angeboten hatte, das wäre dann eigentlich wettkampfspezifisch in dem Sinne. Mhm. Und danach, das würde ich jetzt dann einfach mal sagen, okay, das war der Abschluss und beginnen tun wir das Ganze mit Schnelligkeit, das heißt also Sprints im Laufen, aber auch teilweise nur 20 bis 30 Sekunden lang und dann mit 5 Minuten Gehpause und auf dem Rad 15 Sekunden Sprints, also ganz, ganz kurze Intervalle oder was heißt Intervalle, in hochintensive Einheiten.
Ja.
Und mit langer Pause.
Das berühmte HIIT-Training.
Das ist noch nicht HIIT, weil dafür ist zu kurz. Also das ist einfach eher eine motorische Komponente.
Ja.
Das ist so die erste Phase, die ist nicht ganz so lang und man muss dafür auch Zeit haben. Wenn jetzt Wettkämpfe anstehen, hat man dafür wenig Zeit. Und danach kommt es quasi in diese hochintensive VO2-Max-Phase. Das wird aber wahrscheinlich erst so Richtung Dezember, Januar sein. So klassische Intervalle, ne? 30-30, 40-20 oder im Laufen dann auch 300er, 400er, sowas in dem Dreh. Und ja, das kommt ganz drauf an, wie lange man die Phase ziehen kann. Ja? Das hängt dann immer vom Wettkampf ab. Und dann kommt ganz kurz so eine Mischform, also ich sag mal sowas wie 8-Minuten-Intervalle auf dem Fahrrad oder auch im Laufen, dass es so in Richtung 1400, 1600 Meter geht, was dann halt nicht ganz mehr im hochintensiven Bereich ist, weil die Länge dafür zu lang ist, aber auch nicht im Schwellenbereich, weil dafür ist es zu kurz. Und dann sage ich mal, mit Wettkampfhöhepunkt sind das so 4 bis 6 Wochen, die dann spezifisch im Schwellenbereich sind oder sogar länger. Mhm. Also ich bin jemand, der, wenn er viel an der Schwelle trainiert, dann stärker wird und das ökonomisiert. Also zum Beispiel vom Leipzig-Triathlon hatte ich halt irgendwie nur 2 Wochen Schwellentraining. Das war ein bisschen zu wenig, weil das ja auch alles spontan kam, dieser Wettkampf. Genau, aber wenn man das jetzt so ganz grob für alle Zuhörer zusammenfassen will, Schnelligkeit, hochintensiv, Schwelle. Und dann muss man halt quasi gucken, wie lange man welche Phase machen möchte.
Und mit der ersten Phase, mit der Schnelligkeit, da sind eben, wie wenn ich es richtig verstanden habe, eben genau nicht die 30-30 Intervalle, die man auf dem Rad jetzt aktuell viel liest oder mitbekommt, gemeint, sondern wirklich noch drüber hinaus. Also quasi im Bereich, ich glaube, Strava nennt es dann anaerob oder Koordination oder keine Ahnung, also zumindest du bist im All-Out-Bereich. Wenn du jetzt beim Laufen sagst, bist du dann schon bei 100 dann? Oder wenn du sagst 15 Sekunden, schaffe ich ja gerade mal 100 Meter in der Zeit.
Ja, so in dem Dreh oder ein bisschen mehr halt, ne? Genau. Also es sind dann schon auch einige Wiederholungen. Es kommt auch immer auf den Athletentypus an. Also ich bin halt jemand, der im Schwellenbereich eigentlich so ein bisschen seine Stärken hat und in diesen Sprintfähigkeiten und Unterdistanzen jetzt nicht der Stärkste ist. Und deswegen nehmen wir uns halt einfach immer die Zeit, das zu machen. Also das haben wir letztes Jahr auch im April gemacht, als dann klar war, dass vorzeitig keine Wettkämpfe sind. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und man muss auch den Mut haben, das zu machen, weil natürlich, ja, das dann natürlich nicht so viel Ausdauertraining ist, ne?
Ja.
Und man da vielleicht schon ein paar Abbußen macht, aber einfach motorisch und koordinativ sind das nochmal Reize, die man halt ja im klassischen Ironman oder Langstreckentraining fast das ganze Jahr nicht anspricht.
Ja, und wenn ich es mal auf den Freizeit- und Age-Gruber-Bereich übersetze, dann ist es im Prinzip das Arbeiten an der größten Schwäche. Also, denn wenn du Triathlon-Training machst als, sagen wir mal, Nicht-Profi, ne, dann ist es meistens ausdauerbetont. Ne? Da bist du in einem Bereich lang und langsam unterwegs, zumindest ziemlich viel. Natürlich machst du dann auch noch Intervalle, VO2-Max-Training, ist ja alles die letzten Jahre bei uns angekommen und auch verstanden. Aber das, was du gerade beschreibst für die erste Phase, geht ja noch drüber hinaus. Also wirklich koordinativ an der Kraftvoraussetzung arbeiten. Und ich würde es beim Laufen, wenn du jetzt über Schnelligkeit sprichst, würde ich vielleicht sogar sagen, so eine Geschichte kann man auch gerne mal an einem Hügel machen, ne? So bergauf, machst du sowas auch, um da quasi noch eine Kraftkomponente mit reinzudenken?
Ja klar, wenn man die Möglichkeit hat, kann man das gerne machen. Ist auch entsprechend dann dem Reiz, dass halt dann das ein Kraftreiz ist oder genau, aber muss man halt schauen, ne? Also die Sache ist halt, dass du, wenn du zum Hügel bist, dass du dann vielleicht hinfahren musst und dass du nicht erst vorher 10 Kilometer eingelaufen bist und dann die ganze Sache machst.
Ja, okay.
Also, ja, relativ kurzes Einlaufen.
Muss passen.
Ja, muss passen und du musst auch den Mut haben, dass du dann halt irgendwie eine Stunde läufst und auf deiner Garmin stehen halt dann 6 Kilometer oder 7. Und das ist ja für den Triathleten,
ja,
ist für den Triathleten halt schwierig, ne? Eine Stunde für 6 Kilometer oder 7 Kilometer nach Hause zu gehen, da hat er ja gar nichts gemacht an dem Tag.
Aber ich denke, wenn man jetzt so als Hobbymensch mit solchen Trainingsformen beginnt oder jetzt damit sich anfreundet und langsam reintastet, man wird da schon seine Freude dran haben und auch in den kommenden Tagen dann noch einiges davon merken, weil das ist ganz knallhart, das Arbeiten an Schwächen. Und ja, traditionell ist dafür natürlich der Winter gedacht. Ich habe mal so im Studium ein Buch in die Hand bekommen, ich weiß jetzt leider nicht mehr von welchem Autor, war höchst interessant. Der hat immer davon gesprochen, dass man in dieser Vorbereitungsphase, wenn wir jetzt anfangen mit dem Training, der Jahresplanung, dass man Voraussetzungen schaffen muss. Und je nachdem, natürlich spezifisch, was am Ende gefordert ist in deiner Wettkampfform, sind natürlich auch die Voraussetzungen anders. Der hat es auf den Laufsport bezogen. Und ich kann mich erinnern, eine dieser beschriebenen Voraussetzungen war zum Beispiel, dass man in der Lage ist, eine längere Schrittlänge zu laufen als vorher. Da gehört natürlich Beweglichkeit dazu, da gehört aber auch Kraft dazu und das Ganze natürlich auch zu koordinieren. Da bist du schon wieder bei deinen Hundertern, ne? Oder bei den 15-Sekunden-Intervallen. Das passt da ja alles noch mit rein und ergibt durchaus absoluten Sinn. Und ja, also nehme ich mir auf jeden Fall mit. Mich würde noch interessieren, Kalle, hier steht nämlich auf meinem schlauen Zettel von Micha Ries, welche Schwächen habt ihr identifiziert? Hast du bei dir in deiner Performance Schwächen identifiziert? Und wenn ja, welche sind denn das und wie arbeitest du dran?
Ja, jetzt in der Performance jetzt direkt Schwächen würde ich jetzt so nicht sagen. Aber was ich schon...
Natürlich nicht, nein, ist klar.
Nein, aber was wir schon gerade gesagt haben, also ich bin halt eher ein Typ, der über Schwellenleistung kommt. Und das ist auch... ja, im Triathlon eigentlich die wichtigste Komponente und um halt eine Leistung zu produzieren, weil es ja eine Langzeitausdauerbelastung ist. Aber ja, dieser Bereich ist definitiv, also meine Bestzeit auf 100 Meter ist jetzt 13,2 oder 13,3. Das ist jetzt echt nicht so schnell und ja, dementsprechend ist genau diese Phase auch extrem wichtig und ist eine Schwäche von mir. Was ich aber jetzt noch kurz dazu sagen muss, wenn man das jetzt im Winter angeht und auch für Amateurathleten oder Age-Group-Triathleten, man muss halt gucken, dass es schon irgendwie noch halbwegs erträglich ist. Also bei minus 1 oder minus 2 Grad jetzt All-Out-Intervalle zu laufen, ist dann vielleicht muskulär halt nicht ganz optimal. Ne?
Und na, auch vom Immunsystem her, wenn du dann so eine super intensiven Geschichten machst und dann die Luft zu kalt ist. Aber ich meine, das kennt man ja alles. Da muss man natürlich aufs Wetter ein bisschen ein Auge haben.
Ja, genau.
Sag mal, und kannst du dieses Konzept auch aufs Schwimmen übertragen? Was sieht da der Trainingsplan vor, wenn du das vergleichst jetzt meinetwegen mit den Sprints im Laufen? Macht ihr im Schwimmen auch wahrscheinlich Sprints?
Genau, ja. Also ja, eine Sache waren jetzt zum Beispiel 100er, auch mit 15 bis 20 Meter all out und dann auf 80 Meter aufschwimmen und dann halt aber 2 Minuten Abgang. Also die 100er sind dann am Ende nicht so schnell, weil die 80 Meter halt dann schon noch eher locker sind.
Ja.
Aber nach dem 4., 5. merkt man das. Ganz interessant, neulich war ein Schwimmer in Leipzig, der quasi jetzt am Bundesstützpunkt in Frankfurt trainiert und auch sehr polarisiert. Den einen Tag ist er halt 10 Kilometer GA geschwommen und nächsten Tag war er für 2,5 Kilometer im Wasser. Und aber hat er für irgendwie 2,5 Stunden gebraucht und immer 15, 25 Meter Sprint, fast mit 2,5 Minuten Pause. das ist ein 100 Meter Rücken. Er ist Alexander Bauch, 100 Meter Rückenschwimmer, auch Chancen auf Olympia.
Ja.
Also auch, klar, da ist es nochmal viel wichtiger, diese Schnelligkeitskomponente. Aber auch im Schwimmen ist das komplett anwendbar, diese Methode.
Ich kann mich noch an eine Trainingseinheit von einem etwas ältere, länger her schon, einem 50-Meter-Spezialisten. Ich meine, der hieß Fossberg, muss natürlich ein Schwede gewesen sein bei dem Namen. Ich weiß nur das Trainingsprogramm und das Trainingsprogramm bestand aus genau 4x50 Meter.
Okay.
4x50 Meter ist der geschwommen, der hat sich an Land erwärmt, ist also nicht ins Wasser, ne? Hat also richtig schön hier eine halbe Stunde lang alles durchgekreist, durchgedehnt und so weiter. Dann ist er auf dem Startblock und hat wirklich 50 Meter all out gemacht. Was ist der geschwommen damals? So 21, ne? So, dann gab es eine Viertelstunde komplett Pause, dann wieder Erwärmungsprogramm, wieder 50 Meter. Und das war das Programm. 4x50 absolut all out.
Ja, das ist krass. Ne? Es gibt ja jetzt auch diese neue Schwimm-League. Und da müssen die Jungs ja dann auch irgendwie immer mit einer 1,5 Minuten oder 2,5 Minuten Pause die 50er und irgendwie immer 8 und von 8 kommen 4 weiter und dann kommen 2 weiter. Macht das Schwimmen attraktiv und ja, da gibt es halt keine Viertelstunde Pause, ne? Und ja, da ist dann interessant, ob die Sprinter halt das so schnell schaffen, das Laktat halt abzubauen.
Ja, absolut geil. Da sind, glaube ich, Schwimmer relativ gut drin, weil die das ziemlich oft so trainieren. By the way, unser guter Marco Koch, der Brustexperte, der leistet da gerade bei dieser Schwimmleague richtig, richtig ordentlich ab. Also ich glaube mehrere. Hier Dina, der Rückenschwimmer, war auch richtig gut unterwegs. Also ein, wie sagt man, Daumen hoch, Kudo, Like, XY geht raus an die Schwimmer. Die machen das gerade richtig geil. Und ich wünschte mir, dass sowas mehr im Fernsehen wäre, beziehungsweise im Stream-Empfang irgendwas. Also mir ist es halt nicht so präsent. Ich kann da nicht reinschalten und mir das angucken.
Ja.
Man müsste es aktiv suchen, ne?
Ja, genau.
Das ist gerade ein bisschen... Wäre geiler, wenn das ein bisschen mehr in den Fokus kommt, weil ich glaube, was sie da abfeuern, ist richtig geil. Aber naja, Deutschland braucht da vielleicht noch einen kleinen Moment, um das zu erkennen. Ich würde mal das Jahresplanungsthema, das kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht allumfänglich durch. Ich finde, du hast einen ganz guten Überblick geleistet und für den Start der Saison haben wir jetzt so ein paar Argumente und ein paar Anreize, um das mitzunehmen. Wir können es ja so machen, dass wir immer mal wieder auf das Thema rein schnacken, die nächsten Folgen, und dass wir das dann nach und nach ausrollen und dann mal gucken, in welcher Phase wir uns befinden und was jetzt als nächstes kommt. Finde ich ein geiles, spannendes Ding. Ja, aber gern können uns auch unsere geneigten Zuhörer dann noch Inputs rein knallen über unsere Kanäle, egal wo ihr uns seht, ob Instagram oder könnt ihr es auch über Strava anschreiben oder sonst da wo. Wir nehmen alles gerne auf und einer, der das getan hat, ist übrigens unser lieber Sportsfreund Dunse. Der hat uns eine schöne Sprachnachricht gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, aber auf die würde ich gerne mal noch mit dir eine Runde eingehen. Hast du sie angehört?
Ja, ich habe sie mir angehört. Es ging ja quasi primär darum, wann wir trainieren, ne? Ob wir 4.30 Uhr Typen sind oder 19.30 Uhr und wie wir zu der ganzen Sache stehen, weil das ja irgendwie in Amerika so ja herkömmlich ist oder guter Stil und bei uns in Deutschland ja gar nicht irgendwie so vorherrschend.
Ja.
Interessante Frage, ja.
Ja, mega. Also, was Matze mir schon erzählt hat, es war auch ziemlich cool, wenn dort ein Volkstriathlon ist an einem Sonntag, dann findet der nicht wie bei uns irgendwie um 10 oder um 12 statt, sondern die machen den irgendwie um 6.
Das ist so krass.
Richtig, richtig hardcore früh,
ja.
Weil dann müssen die keine Straßen sperren. Und die Leute kennen das so und sind bereit für einen relativ entspannt, durchschnittlich organisierten Triathlon ohne Highlights, sind die bereit, über $100 Startgeld zu bezahlen für einen Sprint.
Ja.
Also da Veranstalter in Staaten sein, ist glaube ich auch nicht das Dümmste. Da hätte ich auch Interesse.
Ja, expandieren die Sportmacher jetzt demnächst.
Ja, mal schauen. Ja, ein kleiner, es gibt Büros überall, ne?
Ja, das ist gut.
Nee, aber um auf die Frage zu antworten von Matze, entweder ganz früh oder eher zum Abend hin. Ich muss zugeben, ich wäre gern der Frühmorgens-Typ, aber ich bin's einfach nicht. Also wenn ich morgens aus dem Bett komme, dann bin ich nicht geschmeidig genug, um sofort die Laufschuhe anzuziehen. Ich hätte schon Bock, so geistig mental wäre ich dabei, aber der Körper, das alte Wrack, lässt sich dazu nicht überzeugen. Ich brauche so 2-3 Stunden des Tages. Ich bin ehrlich gesagt gerne Mittagsläufer. So meine aktive Pause, Mittagspause, natürlich noch vor dem umfangreichen Mittagessen. Da habe ich Bock drauf. Das ist so mein Ding. Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, also ich sag mal, ich trainiere auch gern früh und dann einfach im Tagesverlauf immer weiter. Das ist aber, glaube ich, auch eine kulturelle Sache. 4.30 Uhr ist halt schon irgendwie, da muss man halt eigentlich sein ganzes Leben dann auch oder den Alltag danach ausrichten. Und wenn du 4.30 Uhr trainierst und du gehst jeden Abend irgendwie 20, 21 Uhr schlafen, dann stellt das, glaube ich, echt nicht so ein Problem dar. Aber bei uns ist ja, weißt du wahrscheinlich selber, ja, du gehst ja trotzdem irgendwie nicht vor um 10, halb 11 ins Bett und dann sind es halt irgendwie nur 5,5, 6 Stunden Schlaf und dann ist 4.30 Uhr, kannst du mal machen. Ich habe das mal gemacht bei einem Kumpel, der musste irgendwie zur Musterung, habe ich gesagt, okay, ich bin mit dabei, weil der noch trainieren wollte. Und ja, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch so ein bisschen gewachsen und bei uns ist irgendwie, in Deutschland fehlt ja dann auch diese Mittagspause, ja. Ich weiß ja nicht, ob die Amis dann auch 2 Stunden Mittagspause haben, wo die dann mal irgendwie chillen können oder was anderes machen. Und ja, das Konträre halt am Abend so spät, also ich finde das gut. Also ich mag das, aber dann muss man halt irgendwie, ja, darf man den Tag halt wieder erst um 10 starten. Also ich weiß zum Beispiel, die Franzosen, die trainieren halt irgendwie immer 8 bis 22 Uhr. Das habe ich selbst miterlebt. Und das ist dann schon irgendwie so, und dann kommen die nach Hause und dann ist 22:30, dann gibt's Abendbrot und dann gehst du erst irgendwie um 1 ins Bett, ne? Und dann beginnen die halt ganz entspannt ihren Tag erst um 9 oder um 10. Dann ist das möglich, aber wenn du halt irgendwie immer alles so gedrückt hast und der Schlaf leidet, ja, fehlt halt die Regeneration. Also ich denke halt, das ist stark davon abhängig, wie man seinen Rhythmus halt bildet.
Denke ich auch. Und vor allem, es gibt ja dem Vernehmen nach den Morgenstyp und den Abendstyp. Ja, und rein körperlich sehe ich mich dann eher auf dem Abend. Also jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es ja dann so ab 16:30 eh egal, wenn du bis dahin nicht laufen warst, musst du halt im Dunkeln raus. Und dann mache ich es schon gern, dass ich erst außer Haus gehe, wenn die Kinder im Bett liegen und alles safe ist zu Hause. Dann ist es auch manchmal schon 8:30, 9:00. Aber wenn man jetzt da keine Monstereinheit macht, sondern vielleicht 40 Minuten oder so, dann gehe ich dann abends nochmal laufen auf einer beleuchteten Runde. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mit dem Morgens halt kriege ich nicht hin, rein körperlich.
Ja,
apropos rein also, körperlich. Ja, du erst noch, sorry.
Nee, alles gut. Also das ist halt ganz interessant, ne? Also ich würde sagen, in Deutschland und vielleicht in Amerika ist das total unterschiedlich. Aber ja, wenn man das vielleicht mal so sagt, ist das wirklich so ein Nord-Süd-Ding. Also auch im Trainingslager zum Beispiel, wenn man auf Fuerteventura ist, dann, sage ich mal, sitzen die Norweger sitzen halt 19 Uhr, 18:30 beim Abendbrot. Und sind halt 20:30, 21 Uhr im Bett und beginnen halt den Tag um 7. Und ein Xavier Gomez, der kommt halt jeden Tag erst 20:30 zum Abendbrot und beginnt halt aber auch erst um 9. Also ich würde am Ende sagen, die trainieren alle ähnlich viel und genauso viel und sind beide erfolgreich, deswegen gehen beide Wege. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man halt einen einheitlichen Rhythmus hat und das nicht immer hin und her schiebt.
Ich habe mal irgendwo so einen schönen Videoschnipsel von Andreas Rehlert gesehen, der da sagte, ja. Selbst an einem Reisetag, wenn man sehr spät im Hotel ist und der Tag hat immer 24 Stunden. Da kann man abends schon noch mal raus.
Also das habe ich auch mal gemacht vor einem Wettkampf in Frankreich. War richtig clever. Die Franzosen haben alle gesagt, ey, du hast eine Macke, dass du jetzt um 23 Uhr noch einen Aktivierungslauf machst. Morgen ist um 10 Wettkampf. Geh einfach schlafen, aber nein, der Plan war gesetzt und habe ich damals nicht mitgedacht. Ja, ich hätte mal lieber ins Bett gehen sollen. So. Und nicht noch 5 Kilometer Aktivierungslauf um 23 Uhr machen sollen.
Ja, manchmal ist einfach eins weniger, dann am Ende das kleine Stück mehr, ne? Aber
ja.
Gut. Ich wollte noch auf den zweiten Teil der Nachricht eingehen und zwar leicht suffisant angeschnitten. Die beklopptesten Trainingssets oder Teile, die man mal selber gemacht hat. Also ich habe da ein schönes Ding beizusteuern. Ich würde erst noch mal auflösen, das, was der Madu da anspricht mit den Schlusssprüngen. Das war in unserer Chemnitz-Zeit, die Kessen-Sachsen. Und wir haben, wir wollten an unseren Voraussetzungen arbeiten, ne? Um mal den Bogen so zu schließen. Das heißt, wir haben morgens ein Krafttraining gemacht. Ich meine mich zu erinnern, dass wir dann auf dem Sportplatz auch ein leichtes Lauf-ABC gemacht haben, alles safe soweit und waren danach in einer Turnhalle und sind auf die glorreiche Idee gekommen, Sprung-ABC. Jetzt müsste man doch mal ein paar Sprünge machen. Wir haben gelesen, das ist geil, das ist gut, das hat den höchsten Impact, das macht Laufökonomie und was, keine Ahnung, hier Plyometrie-Training etc. Richtig geil. Und haben das einfach zugegebenermaßen völlig blauäugig, ohne jegliche Vorbereitung durchgezogen. Bei mir persönlich waren es 3 Durchgänge, 6 Schlusssprünge direkt hintereinander. Der 6. Schlusssprung jeweils war schon erbärmlich. Ich habe mich nicht mehr vom Boden gelöst und konnte mich jeweils kaum noch abfangen beim Landen. Und 3 Durchgänge davon haben gereicht, um mich für locker 3 Tage, wenn nicht sogar 4 Tage zu killen. Ich konnte nicht mehr gehen die nächsten Tage. Es war wirklich erbärmlich. Ganz, ganz, ganz bitter. Absolut nicht zu empfehlen. Fangt damit ganz, ganz vorsichtig an mit so einen Sachen.
Ja, also du hast auch wirklich alles ausprobiert, was man ausprobieren sollte, ne? Also der Erfahrungsschatz ist groß. Ganz so crazy.
Absolut.
Ganz so crazy Einheiten kann ich jetzt nicht mithalten. Aber ich würde mal so sagen, ich bin mal 65 Kilometer Skilanglauf gefahren, weil die Bedingungen einfach so gut waren. Ja, danach haben mir meine Sprunggelenke und so auch ein bisschen wehgetan, war aber geil. Und
herrlich.
Ja.
Klassisch oder Skating? Das musst du jetzt noch dazu sagen.
Also klassisch wäre schon richtig hart. Es war Skating. Also war schon ein bisschen schneller, aber keine Ahnung. Ne? Als Leipziger fährt man ja nicht so oft ins Skilager. Oder ich sag mal, das ist dann ein, zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Und dann am dritten Tag halt 65 Kilometer. Da waren die nächsten 10 Tage eine absolute Freude. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Skilanglauf gut ist für Triathleten. Und das andere war mal... denke ich, sehr effektiv, aber war auch auf der Kante, ja, zum Übertraining. 2018 in der WM-Vorbereitung bin ich mal 5x20 Minuten im Schwellenbereich im Rad gefahren, mit 3 Minuten Pause und dann noch quasi ja 12 bis 14 mal 1000 gekoppelt. Also im Endeffekt ein 70-3 in der Vorbereitung halt, ne? So.
Monstertag.
Ja, und das war dann schon, das zehrt mental richtig an der Kraft und macht schon...
War das für so einen Videodreh von so einem Fahrradhersteller? Hast du da extra ein bisschen übertrieben?
Nee, das waren schon Kerneinheiten. Aber wie gesagt, wenn du die Einheit durchstehst, dann bist du auch fit. Aber ja, sollte man nicht zu oft machen, weil, wie das so schon andere Sportler sagen, wenn du alles im Training, alle Kohlen verbrennst, hast du halt nichts mehr im Wettkampf übrig. Und da sollte man schon auch manchmal...
So sieht's aus.
...ein bisschen rausnehmen.
Also eine bekloppte Einheit aus dem Schwimmen muss ich noch beisteuern. Das war auch in den jungen, wilden Jahren im Studium. Wir hatten Zeit, wir hatten eine ausgedehnte Schwimmzeit in der Uni-Schwimmhalle. Das war echt cool. Und ich habe die mal genutzt und habe ein Trainingsprogramm gemacht, relativ ungeplant. Ist einfach so passiert. Und zwar habe ich angefangen, ich schwimme gerne Beine, Graulbeine, ne?
Nein, wirklich
jetzt, oder? Und habe angefangen... Wirklich jetzt. Das kann ich sehr, sehr gut und macht richtig Bock. Und
aber die ganzen Schwimmer, die so krass Beine schwimmen können, keine Ahnung, so 100 Meter Beine in 1,30, 1,40 und dann hast du als ehemaliger Läufer irgendwie so richtige Ambossfüße und kommst überhaupt nicht vom Fleck. Ey, das ist so unfair.
Ja, aber so sehen Schwimmer beim Laufen aus, von daher gleicht es sich aus.
Okay, alles gut.
Pass auf, um den Nagel mal reinzuschlagen, es waren am Ende 3000 Kraulbeine.
Ja.
Danach habe ich das Brett beiseite gelegt, den Poolboy reingelegt, die Platten angezogen und bin 3000 Kraularme geschwommen. Und dann natürlich musste das Ganze noch als Gesamtschwimmen. Nochmal 3000. Und ja. Pass auf,
okay.
das ist bis dahin ja noch nicht bekloppt. Das ist ja, könnte man ja als Training verbuchen, ne? Das Bekloppte war.
Ja.
Micha Ries saß als Rettungsschwimmer am Beckenrand und hat jeden Hunderter gestoppt und protokolliert.
Geil. Und? Stabil?
Mega stabil. Ja, ja, lief gut. Also die Hunderter waren alle so 1,30 rum, ja. Also im Beine schwimmen.
Ei, okay, gut. Läuft also.
Ich war damals noch fit. Ja. Ich war damals noch fit.
Okay.
Also würde ich heute nicht mehr können im Schwimmen. Dann müsste ich wieder mehr ins Wasser, aber... unter der Rubrik bekloppte Trainingseinheit ist es, glaube ich, ganz tauglich, ja.
Aber ich finde das gut, also das überlege ich mir mal nachzumachen. So, ja.
Du, es ist ganz einfach, ne?
Ja.
3x3000.
Ja, eigentlich gute Idee.
Du, Kalle, wir müssen noch über die nächste Challenge müssen wir noch reden. Und zwar, ja, wir haben zwar schon ein bisschen angeschnitten in der Rubrik Saisonplanung, wie geht's jetzt weiter? Und zwar die Idee mit den 1000 Metern, die wir schnell laufen wollen. Also so richtig schnell, im Sinne von alles, was geht. Meinst du, wir kriegen da mal ein paar Tipps vom Robert? Der hat uns ja beim Marathon begleitet und mir persönlich sehr geholfen. Also zu toppen wäre das nur noch gewesen, indem er mich Huckepack genommen hätte.
Er soll aber ein bisschen Kraft.
Aber er hat mich gut ins Ziel gebracht.
Da muss er jetzt mal ein bisschen Krafttraining machen, ne? Im Oberkörper, damit er das auch wirklich dann beim nächsten Mal dann so durchziehen kann, ja?
Absolut, ja. Also Robert Farken, er ist ja 800 Meter deutscher Meister, ne, dieses Jahr geworden, richtig?
Genau, in der Halle. Also Im Sommer war er verletzt, da hat er einen Ermüdungsbruch gehabt, konnte er nicht laufen, aber er war als deutscher Hallenmeister über 800 Meter, genau. Ich glaube 1,47 oder sowas war es und das ist in der Halle schon echt fix.
Die waren auch in Leipzig 2020, ne?
Genau, ja.
Ja, mega. Das ist ja richtig cool. Weißt du zufällig aus dem Kopf die Zeit über 800 Meter?
Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ich denke, in der Halle war es 1,47 und ja, man muss irgendwie...
1,47, ja.
Man muss irgendwie von der Halle irgendwie nochmal eine Sekunde bis anderthalb abrechnen, weil die Kurven halt so eng sind auf der Mittelstrecke. Und wenn alles normal läuft, dann sollte er 2021 auch zu Olympia fahren. Aber klar, muss er erstmal fit bleiben und noch die Quali, aber er sieht eigentlich ganz okay aus.
Mega.
Und ja, ich denke, der kann uns da vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp geben, ne, für die 1000 Meter Challenge.
Genau das war mein Gedanke. Also wie kriegt man den Age-Group-Körper, den 41-Jährigen, einfach noch ein bisschen schneller? Ja, also ich weiß nicht, ob ich aktuell unter 3 Minuten 1000 Meter schaffen würde, wäre schon ambitioniert. Aber er muss mal ein paar Key-Sessions rauslocken. Was kann ich noch tun, um in ein paar Wochen, also ich mache jetzt erstmal kurz noch die Pause zu Ende, ne? Aber dann, was würde er empfehlen? Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kannst du ihn ja mal zu einem Statement bewegen. Vielleicht kann er mal ein bisschen gucken lassen. Wäre geil.
Ja, definitiv. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht kann er mal hier ganz kurz mal 5 Minuten was erzählen oder 10 in unserem Podcast oder... Ja, mal einen kleinen Einspieler per WhatsApp. Das nutzen wir ja gerne quasi, um ein bisschen mit der Community zu kommunizieren, auch wenn andere Fragen haben, wie du vorhin schon gesagt hast.
Genau.
Und dann ist natürlich schicken. Auch die Frage, ob du das so umsetzt, wie er dir es dir empfiehlt, ne?
Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ansonsten, es gibt auch weitere Ideen, ne? Habe ich dir schon von Springseil erzählt?
Ja, hast du erzählt, aber 60 Minuten, uiuiui, also das kann ich nicht mitmachen. Ich sag mal so, da müssen wir den Zeitrahmen noch festlegen. 20 Minuten ist okay und ich habe Springseilspringen erst relativ spät gelernt, mit 21 Jahren. Vorher konnte ich das nicht, das ist echt eine Schande.
Cool.
Aber, sollte man früher können. Also ich habe in der Schule definitiv in den Jahren vorher immer eine 5 bekommen, jedes Mal. Also, weil ich auch keinen Bock hatte irgendwie so dazu und das zu lernen und bis mich mal ein Trainer dazu gezwungen hat, das zu lernen. Und der musste ich auch Schwimmen- und Lauftraining skippen und Springseiltraining machen, bis ich das konnte. Und dann war die Motivation natürlich da. Aber ja, wir müssen das...
Ehrlich, ich habe mir so ein Ding besorgt jetzt. Ich habe es ewig nicht probiert. Ich werde mal ganz vorsichtig ein bisschen testen, damit wir nicht gleich wieder hier dieses Schlusssprung... Ergebnis haben, ne? Sondern erstmal vorsichtig ein bisschen reintesten. Ich probiere das mal. Kann ich ja mal die nächsten Wochen mal berichten, wie es so läuft und ob das Potenzial hat, um da wirklich da die Challenge draus zu machen. Apropos Challenge, hast du mitbekommen?
Aber ich muss da ganz kurz noch einhaken. Springseiltraining auch von der Effektivität zum Lockdown jetzt, also ist ja nicht ganz so krass, aber da gab es von Brett Sutton, fraglicher Trainer, keine Frage, aber im März einen Artikel, dass irgendwie in 60er oder 70er Jahren ein australischer Läufer irgendwie, keine Ahnung, der konnte nicht rauslaufen und musste halt mega viel Springseil springen und hat dadurch so seine Effektivität im Laufen richtig steigern können.
Ja.
Deswegen, also Sprünge sind sehr effektiv. Ich muss mal gucken und lese den Artikel nochmal nach und dann kann ich ja nächste Woche nochmal drauf eingehen.
Ich bin... auch überzeugt davon. Ich habe es von verschiedenen Seiten registriert, habe da ein paar Dinge gelesen zu und habe es mir ja nicht umsonst besorgt, dieses Sportgerät. Ich will es einfach mal probieren. Ja, gerade mit der Wirkrichtung Laufökonomie soll das ja ein ziemlich gutes Tool sein.
Ah, du bereitest dich auf die 8x10 Kilometer vor, ne, nächsten Sommer.
Ja, das haben wir ja noch auf dem Programm. Und wenn wir schon in diesen Größenordnungen sind, sag mal, hast du mitbekommen, dass unser lieber Sportsfreund, der Christian Kramer, eine kleine Seenumrundung plant?
Ja, eine ganz kleine Seenumrundung. Schaut sich mal Leipzig an, 82 Kilometer. Vor allen Dingen jetzt aktuell ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Also jetzt irgendwie noch 2 Wochen, ich glaube 18. November oder sowas.
Im November noch, ja, habe ich auch gelesen. Und handelt sich da um diese Run the Lake Challenge vom Ronny Winkler, die Idee. Ziemlich geil, 7 Seen in Leipzig. Gedacht ist es, dass du die nach und nach umrundest. Aber klar, Christian kann das auch alles an einem Tag machen. Er war ja auch letzte Woche beim Marathon mit uns in der Gruppe. und wirkte auch wirklich erstaunlich locker, die 42 Kilometer, als wenn es so ein kleines Warm-up war für ihn. Aber gesagt hat er nichts, ne?
Nee, er hat das so ein bisschen hinter verschlossenen Türen gehalten. Ja, ich habe ihn neulich drauf angeschrieben, da meint er so, ja, ach so, ja, die Sache war ja auch noch. Und dann sage ich so, ja, okay, alles klar. Die Sache war ja auch noch, ey, 81 Kilometer.
Ja, stimmt, ja. Die Sache war ja auch noch, so geil. So, ja. Alright, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Auch er ist ja einer, der auf Strava recht transparent ist und so ein paar Einheiten auch mal gucken lässt. Und finde ich geil, also an alle Triathleten, ambitionierten Sportler, inzwischen auch Sonstiges, haben wir ja eingetragen in unseren Club. Kommt in den Strava Club, zeigt uns, was ihr so macht. Ich finde alles mega spannend, guckt mir das gerne an. Schickt uns Sprachnachrichten, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und ganz wichtig, Podcast machen wir jetzt jede Woche. Ihr könnt den Abo-Button drücken und auf eurem Dienstleister der Woche, sei es Spotify oder Apple Musics, Amazons, alles drum und dran. Abonniert uns und hört uns einfach auch nächste Woche. Das wäre schon mal sehr geil.
Genau, ja, kann ich mich nur anschließen. In dem Sinne, Konrad, Aloha, du ziehst jetzt wieder ordentlich am Horn. Dann definieren wir in den nächsten 2 Wochen auch mal unsere Challenge, damit die Zuhörer auch wissen, was auf sie drauf zukommt. Und ja, dann gehen wir weiter Gas.
So sieht's aus. Ich werde jetzt ein kleines Läufchen machen und vorher ein paar Durchschläge auf dem Springseil. Und ich berichte dir nächste Woche, wie es gelaufen ist. Aloha, Kalle. Mach es gut.
Bis dann, ciao.
Bis bald. Tschüss.